Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie: Ich suche Gott, ich suche Gott? Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir sind alle seine Mörder.
Dass Gott tot ist, ist nach Friedrich Nietzsche eine Tatsache, doch alles andere als ein Grund zur unbeschwerten Freude. Der Tod Gottes ist auch ein schwerer Verlust, wenn auch ein notwendiger. Die Ungläubigen auf dem Markt lachen den tollen Menschen aus. Sie scheinen nicht zu ahnen, welche Möglichkeiten und welche Belastungen der Tod Gottes in sich birgt.
Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Das taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten. Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns?
Leben ohne Gott. Friedrich Nietzsche und Albert Camus. Folge 6 der Reihe Gläubige Gottesleugner. Von Rolf Kanzen.
Der Mensch hat sich Gott, symbolisiert durch das Meer, einverleibt. Das Unendliche und Ewige ist endlich geworden. Der Horizont ist weggewischt. Es gibt keine Grenzen mehr, und Grenzen geben Sicherheit. Die Erde hat sich von der Sonne losgelöst. Die Sonne steht in der antiken Philosophie für die Idee des Guten, Schönen und Wahren. Was tun ohne Orientierung, ohne vorgegebenen Sinn?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet? Ist die Größe der Tat nicht zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?
Doch wie sollen aus unterwürfigen Gottesknechten freie Götter werden? Wie aus gehorsamen Befehlsempfängern Menschen, die allein sich selbst verantwortlich sind?
Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt.
Aber es bleibt die Frage, ob der getötete Gott wirklich tot ist. Nietzsche weist immer wieder darauf hin, solange es noch Werte, Normen und Moralvorstellungen gibt, die mit dem toten Gott verbunden sind, so lange lebt er weiter.
Die Moral ist Gottes letztes Gesicht, das man zerstören muss.
Der französische Schriftsteller Albert Camus bezieht sich in seinen philosophischen Essays immer wieder auf Nietzsche und auf metaphysische Revolten, auf Infragestellungen Gottes.
Der Herr dieser Welt muss, nachdem ihm seine Legitimität abgestritten ist, gestürzt werden. Der Mensch muss seinen Platz einnehmen. Doch was heißt Gott sein? Gerade erkennen, dass alles erlaubt ist, jedes andere Gesetz als sein eigenes zurückweisen.
Dieses Thema begleitete Camus sein ganzes Leben. In seinen Tagebüchern, frühen Stücken und Romanen und auch in seiner letzten großen Erzählung Der Fall, die den Ausschlag dafür gab, dass er 1957 den Nobelpreis erhielt. Der 25-jährige Albert Camus schrieb 1938 sein erstes Bühnenstück, das Schauspiel Caligula, das unter dem Eindruck seiner Nietzsche-Lektüre entstand. Bis zu seinem Tod im Jahre 1960 arbeitete er es immer wieder um. Der junge Caligula, ein bis dahin liebenswerter Kaiser, verschwindet nach dem Tode seiner inzestuös geliebten Schwester und kehrt nach 3 Tagen in seinen Palast zurück. Es kommt zu einem Gespräch zwischen ihm und Helikon, dessen Position Camus nicht näher gekennzeichnet hat.
Du warst lange fort?
Es war schwer zu finden.
Was denn?
Was ich haben wollte.
Und was wolltest du haben?
Den Mond.
Wie bitte?
Ja, ich wollte den Mond.
Ach so. Wozu?
Du denkst, ich sei verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich hatte plötzlich ein Bedürfnis nach dem Unmöglichen. So wie die Dinge sind, scheinen sie mir nicht befriedigend.
Diese Meinung ist ziemlich weit verbreitet.
Das stimmt. Aber früher wusste ich es nicht. Jetzt hingegen weiß ich es. Die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist nicht zu ertragen. Darum habe ich den Mond nötig. Oder das Glück oder die Unsterblichkeit. Etwas, was vielleicht unsinnig ist, aber nicht von dieser Welt.
Das ist eine Überlegung, die sich hören lässt.
Ich weiß, was du denkst. So viel Aufhebens um den Tod einer Frau. Nein, das ist es nicht. Dieser Tod ist nur das Zeichen einer Wahrheit, die mir den Mond unentbehrlich macht. Es ist eine ganz einfache, ganz klare, ein bisschen törichte Wahrheit, aber sie ist mühsam zu entdecken und schwer zu ertragen.
Und welches ist diese Wahrheit, Caligula?
Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich.
Trotz nahezu ungeteiltem Lob tun sich die Interpreten mit ihren Erklärungsversuchen schwer. Klar ist, es handelt sich um eine Konfrontation des Menschen mit seinem als absurd erkannten Dasein und um die aussichtslose Auflehnung dagegen. Camus' Essay »Der Mythos des Sisyphos«, ein Versuch über das Absurde, lässt sich als philosophischer Kommentar zu diesem Stück lesen. Zu Beginn heißt es dort:
Das Absurde wurde bisher als Ergebnis verstanden. In diesem Versuch wird es aber als Ausgangspunkt betrachtet.
Die Philosophie Nietzsches war maßgeblich daran beteiligt, dass das Absurde zum Ausgangspunkt des Denkens werden konnte. Nietzsche legte, Camus zufolge, die Grundlagen des Absurden offen. Doch das Absurde ist nicht durch Definitionen in den Griff zu bekommen. Es ist nicht in Begriffe zu bannen und zu kontrollieren.
Das Absurde entsteht aus der Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die vernunftwidrig schweigt.
Nietzsche wusste von dieser Gegenüberstellung.
Es gibt eine metaphysische Ehre, die Absurdität der Welt zu ertragen.
Obwohl Friedrich Nietzsche den Begriff des Absurden wenig benutzt, ist das Phänomen des Absurden präsent. Nur eine gottlose Welt kann wirklich als absurd erlebt und ertragen werden. Religiöse Denker versuchen, sich gleichsam durch einen Sprung aus der Welt heraus zum lieben Gott zu retten. Das absurde Fremd- und Verlassenheitsgefühl treibt sie zurück in die Arme des lieben Gottes, beziehungsweise in die sie selbst beschränkende Gottesfiktion. Ich glaube, weil es sinnlos ist. Solche und andere Formulierungen rechtfertigen die Flucht zurück. Camus und Nietzsche verachten einen solchen Selbstbetrug. Der Tod Gottes ist Nietzsche zufolge kein einmaliges Ereignis. So schnell ist Gott nicht tot zu kriegen. Sein Sterben ist ein langer Prozess, der das Denken der Neuzeit bestimmt und mit der Zerstörung aller Glaubensinhalte der traditionellen Philosophie endet, das heißt im Nihilismus.
Der philosophische Nihilist ist der Überzeugung, dass alles Geschehen sinnlos und umsonstig ist. Und es sollte kein sinnloses und umsonstiges Sein geben. Es läuft auf die absurde Wertung hinaus, der Charakter des Daseins müsste den Philosophen Vergnügen machen.
Und das Aufbegehren gegen das sinnlose Sein macht Vergnügen. Allerdings nicht nur. Friedrich Nietzsche lebte von 1844 bis 1900. Sein bekanntestes Werk, Also sprach Zarathustra, erschien 1883. Hier verarbeitet Nietzsche seine früheren Schriften. Der 30-jährige Zarathustra verlässt seine Heimat und zieht sich für 10 Jahre als eine Art unchristlicher Einsiedler ins Gebirge zurück. Dann geht er, wie Nietzsche schreibt, abwärts.
Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm. Nicht fremd ist mir dieser Wanderer. Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe, du willst ans Land steigen? Zarathustra antwortete: Ich liebe die Menschen. Warum, sagte der Heilige, ging ich doch in den Wald und in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte? Jetzt liebe ich Gott, die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zu den Menschen würde mich umbringen. Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen. Sollte es denn möglich sein? Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist.
Das ist die erste grundlegende Aussage in der Vorrede des Zarathustra. Die zweite zielt auf die Überwindung der Leerstellen, die durch den Tod Gottes entstanden sind.
Und Zarathustra sprach also zum Volke: Ich lehre euch den Übermenschen. Der Übermensch ist der Sinn der Erde.
Der Übermensch empört sich gegen seine Entmündigung durch Gottes Glauben und Gottes Moral und fordert trotzig sein volles Menschsein. Sein Gegenstück ist der letzte Mensch. Er erreicht das Stadium einer geschickten Tierrasse, gleicht verblüffend dem heutigen Durchschnittsbürger und ist für Nietzsche das Letzte.
Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Kein Hirt und keine Herde. Jeder will das Gleiche. Jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Dieser letzte Mensch hat die Nachfolge des Gottgläubigen angetreten, unterscheidet sich aber in seiner Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit nicht von ihm. Der Übermensch hingegen revoltiert. Er gibt sich nicht zufrieden wie die letzten Menschen.
Bleib der Erde treu.
So lautet der letzte der drei Grundsätze der Vorrede. In Nietzsches dichterisch-philosophischem Zarathustra findet sich auf einer anderen Argumentationsebene noch ein anderer Dreischritt.
Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe.
Damit markiert Nietzsche einen auch historisch nachvollziehbaren Entwicklungsgang. Das Kamel steht für das christlich-religiöse Bewusstsein, das sich am »Du sollst« der Gebote orientiert und als Herdentier mit einem konformistischen Herdeninstinkt ausgestattet ist. Der Löwe steht für den Übermenschen, für den Willen zur Macht. Er symbolisiert das revoltierende »Ich will«. Das Kind schließlich steht für das schlichte »Ich bin«, für das neue, unschuldige Ja-Sagen zur Welt, ohne jegliche metaphysische Fluchtmöglichkeit.
Alles geht, alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, alles blüht wieder auf. Ewig läuft das Ja des Seins.
In diesem Stadium der Einsicht akzeptiert und genießt der Mensch sein Dasein. Er hat sich endgültig verabschiedet von Metaphysik, Moral, Religion und überlässt sich der ewigen Wiederkehr des Gleichen.
Lustvoll lebt der Mensch nur im Bewusstsein ewiger Diesseitigkeit.
1.
O Mensch, gib Acht.
2.
Was spricht die tiefe Mitternacht?
3.
Ich schlief.
4.
Aus tiefem Traum bin ich erwacht.
5.
Die Welt ist tief.
6.
Und tiefer als der Tag gedacht.
7.
Tief ist ihr Weh.
8.
Lust tiefer noch als Herzeleid.
9.
Weh spricht, vergeh.
10.
Doch alle Lust will Ewigkeit.
11.
Will tiefe, tiefe Ewigkeit.
12.
Das ist die Entwicklung des Menschen vom Du sollst des Kamels über das Ich will des Löwen zum Ich bin des Kindes. Doch nach Nietzsche ist die christliche Herdenvergangenheit noch nicht überwunden. Und zur selbstbewussten Gegenwart des Löwen Ich will, können sich wenige durchringen. Und so bleiben die allermeisten letzte Menschen. Caligula, zweifellos eher Übermensch als letzter Mensch, befiehlt allen Patriziern, ein Testament zu verfassen, in dem sie dem Staat ihre Besitztümer überlassen. Anschließend lässt er einige von ihnen umbringen, wahllos, beliebig, so wie er gerade will.
Regieren heißt stehlen, das weiß jedes Kind. Auf das Wie kommt es an. Ich für meinen Teil werde unverhohlen stehlen. Und ich habe beschlossen, logisch zu sein. Ich werde die Widersprechenden und die Widersprüche ausrotten.
Das ist ein Scherz, nicht wahr?
Nicht eigentlich. Das ist Pädagogik.
Das ist nicht möglich, Caligula.
Eben.
Ich verstehe dich nicht.
Eben. Es handelt sich um das, was nicht möglich ist. Oder vielmehr geht es darum, möglich zu machen, was nicht möglich ist.
Das ist ein Spiel, dem keine Grenzen gesetzt sind. Der Zeitvertreib eines Verrückten.
Nein. Die Stärke des Kaisers. Ich habe endlich den Nutzen der Macht erkannt. Sie gewährt dem Unmöglichen gewisse Möglichkeiten. Von heute an und in alle Zukunft hat meine Freiheit keine Grenzen mehr. Diese Welt ist ohne Bedeutung. Und wer das erkennt, gewinnt seine Freiheit.
Damit widerspricht Caligula sowohl Camus als auch Nietzsche. Nichts hat Bedeutung außer der Welt. Denn mit Gott sind alle überirdischen Wahrheiten als Lüge entlarvt. Vor dem Christentum gab es noch irdische Wahrheiten.
Wer begreift, was da vernichtet wurde, mag zusehen, ob er überhaupt noch etwas in den Händen hat. Alles, was bisher Wahrheit hieß, ist als die unterirdische Form der Lüge erkannt.
Das Christentum verlegte das Schwergewicht des Lebens ins Jenseits. Ins Nichts, wie Nietzsche schreibt.
Ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, die eine große innerlichste Verdorbenheit, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist. Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit.
Doch in der erzwungenen und freiwilligen Unterwerfung unter die Christenherrschaft gab es bequeme Verbindlichkeiten. Die Menschen bekamen gesagt, was gut und böse ist. Nietzsche jedoch plädiert für eine Moral jenseits von gut und böse.
Es gibt keine allgemein verbindliche Moral.
Das schafft Freiheit für den Übermenschen und Unsicherheit für den christlich oder religiös geprägten Rest der Welt. Nietzsche ist nie ganz frei von Ressentiment, allerdings von einem Ressentiment, das radikale Erkenntnisse freilegt.
In der Tat, wir Philosophen und freien Geister fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt. Unser Herz strömt dabei über vor Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt.
Nietzsche hat sich zu diesem Wagnis entschlossen und, um im Bild zu bleiben, das Schiff hat keinen neuen Hafen gefunden. Es bleibt die Freude an der riskanten Seefahrt.
Das ist die extremste Form des Nihilismus. Das Nichts, das Sinnlose, ewig.
Du willst dich ja den Göttern gleichsetzen, Caligula. Ich kenne keinen schlimmeren Wahnwitz.
Du hältst mich für verrückt. Und doch, was ist ein Gott, dass ich mich ihm gleichzusetzen wünsche? Was ich heute mit aller Kraft begehre, steht höher als die Götter. Ich übernehme ein Reich, dessen Herrscher Unmöglichkeit heißt.
Es steht nicht in deiner Macht, dass der Himmel nicht mehr Himmel ist, dass ein schönes Geschöpf hässlich wird und ein Menschenherz fühllos.
Ich will den Himmel dem Meere vermischen, Hässlichkeit und Schönheit vermengen, dem Leiden Gelächter entlocken.
Es gibt Gut und Böse, erhaben und niedrig, gerecht und ungerecht. Ich schwöre dir, dass dies alles sich nicht ändern wird.
Es ist mein Wille, es zu ändern. Und dann den Mond in meiner Hand. Werde ich vielleicht selber verwandelt? Und die Welt mit mir? Dann, endlich, werden die Menschen nicht mehr sterben und glücklich sein.
Der Nihilismus ist das Ergebnis der abendländischen Philosophie. Diese Erkenntnis übernahm Camus von Nietzsche. Darüber hinaus gibt es weitere Gemeinsamkeiten. Den Atheismus, die Ablehnung des Christentums und nicht zuletzt die Versuche, dem Sinnlosen Sinn zu geben. Sowohl Nietzsche als auch Camus bejahen das Leben und versuchen eine Umwertung der christlichen, den Menschen demütigenden Werte. Beide wollen keine neuen Gebote, kein Du sollst. Camus' humanistischer Philosophie geht es vor allem um die Klarstellung der Verantwortlichkeit und das heißt um die Freiheit des Menschen.
Wir kennen die Alternative. Entweder sind wir nicht frei und der allmächtige Gott ist für das Böse verantwortlich. Oder wir sind frei und verantwortlich, aber Gott ist nicht allmächtig.
Camus entscheidet sich mit Nietzsche für die Freiheit des Menschen und gegen den Gedanken eines allmächtigen Gottes, der das Böse und das Leiden der unfreien und damit unschuldigen Menschen gewollt hat. Diese Ermächtigung des Menschen, seine Freiheit und Verantwortlichkeit, nehmen dem Leben seinen fiktiven, überirdisch garantierten Sinn.
Aufstehen, Straßenbahn, 4 Stunden Arbeit, Essen, Straßenbahn, 4 Stunden Arbeit, Essen, Schlafen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Immer derselbe Rhythmus. Das ist sehr lange ein bequemer Weg. Eines Tages aber steht das Warum da. Und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. Der Überdruss ist das Ende eines mechanischen Lebens, gleichzeitig aber auch der Anfang einer Bewusstseinsregung.
Das absurde Gefühl stellt sich ein. Eine existenzielle Verunsicherung über ein Dasein ohne übergeordneten Sinn. Die von Nietzsche verachteten letzten Menschen scheinen diese Sinnfrage vergessen zu können. Bewusste Menschen können sich ihr Camus zufolge nicht entziehen.
Es ist jener Zwiespalt zwischen dem sehnsüchtigen Geist und der enttäuschenden Welt. Es ist mein Heimweh nach der Einheit, dieses zersplitterte Universum und der Widerspruch, der beide verbindet.
Diesen Widerspruch und Zwiespalt drückt der Begriff des Absurden aus. Das Absurde lässt sich nicht überwinden oder in eine neue Sicherheit oder in einen anderen Sinn aufheben. Das Absurde lässt sich nur aushalten. Es ist eine Gratwanderung.
Ich weiß nicht, ob diese Welt einen Sinn hat, der über mich hinausgeht. Aber ich weiß, dass ich diesen Sinn nicht kenne und dass ich ihn unmöglich erkennen kann.
Doch Camus betont auch, dass kein Grund ist zu verzweifeln.
Was bedeutet mir ein Sinn, der außerhalb meiner Situation liegt? Ich kann nur innerhalb menschlicher Grenzen etwas begreifen.
Eine bescheidene Sicherheit bieten 2 Gewissheiten. Die erste ist nach Camus das Heimweh nach Einheit mit der Welt und das andere das Unvermögen, in dieser Welt ein vernünftiges, rationales Prinzip zu erkennen.
Leben heißt, das Absurde leben lassen. Das Absurde leben lassen heißt, ihm ins Auge zu sehen.
Das bedeutet nicht, selbstquälerisch über den verlorenen Sinn zu lamentieren. Wie Nietzsche empfiehlt auch Camus eine Art Flucht nach vorn.
Es hat den Anschein, dass das Leben umso besser gelebt werden wird, je weniger sinnvoll es ist.
Selbstmord aus dem Gefühl der Sinnlosigkeit heraus lehnt Camus entschieden ab. Denn er wäre das Eingeständnis, dass Leben einen Sinn hat, der verfehlt wurde. Der Reiz des Lebens besteht aber gerade in seiner Sinnlosigkeit. Und die richtige Würze bekommt es durch die Revolte, durch Auflehnung und Eigensinn. Durch den Kampf, wie Camus schreibt, gegen die überlegene Wirklichkeit.
Der absurde Mensch kann nur alles ausschöpfen und sich selber erschöpfen.
Das menschliche Endstadium, von dem Nietzsche träumte, das Akzeptieren der ewigen Wiederkehr des Gleichen im kindlichen Ich-Bin, scheint Camus weniger gereizt zu haben. Er bleibt beim trotzigen Ich will stehen. Zum Abschluss seines philosophischen Essays bezieht er sich auf den antiken Mythos von Sisyphos. Sisyphos war gestorben, erhielt aber von den Göttern die Erlaubnis, zwecks Züchtigung seiner unfolgsamen Frau, kurzfristig auf die Erde zurückzukommen. Dort gefiel es ihm so gut, dass er bis an sein Lebensende blieb. Postmortem verurteilten ihn die Götter dazu, einen Steinblock auf einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel er immer wieder herunterrollte. Diese Sisyphos-Arbeit gilt als Symbol des Sinnlosen. Sisyphos akzeptierte diese Strafe. Camus versichert:
Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Caligula wälzt keinen Stein auf den Gipfel. Dennoch versucht auch er, auf seine Weise, das Unmögliche Wirklichkeit werden zu lassen. Glücklich wird er dabei nicht. Caligula wird ermordet, nachdem er selbst unzählige Menschen ermordet hat. Seht, ich zeige euch den letzten Menschen.
Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?
So fragt der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten.
Wir haben das Glück erfunden,
sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Wehe. Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht hinauswirft und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren. Wehe, es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann.